Wie zukunftsfähig sind die Christen? Eigentlich wäre das kein großes Thema, weil wir haben einen Glauben daran, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass die Hoffnung unser Leben bis in Ewigkeit trägt. Also sind wir zukunftsfähig, durch und durch. Denn das Beste liegt vor uns, nicht hinter uns. Das Beste kommt. Und doch merkt man eben, dass gerade in diesen Zeiten, in denen so viele Krisen von verschiedenen Seiten unser Leben beeinträchtigen oder neu, ja, über den Haufen werfen, wie gestalten wir das, was wir hier leben? Und wie können wir die Zukunft, die vor uns liegt, aus unserem Glauben auch neu leben? Corona hat uns vor Augen geführt, wie schnell was zusammenbrechen kann, finanziellen Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen als Gemeinde, als Privatpersonen oder als Gesellschaft überhaupt. Jetzt infolge des Krieges, das wird vielleicht nächstes Jahr uns wirklich überraschen. Wie gestalten wir das? Gerade ist in Frankfurt diese Synode zwischen den Laien und den Bischöfen, den synodalen Weg zu Ende gegangen ist. Und da hat man auch diese große Frage, wie zukunftsfähig ist denn die Kirche, die katholische Kirche? Und da ringt man sehr um ethische, moralische Fragen und denkt, wenn die geklärt sind, hat die Kirche Zukunft. Ich habe einen Artikel gelesen von Professor Walter Dürr aus Fribourg, aus der Schweiz. Und er hat in diesem Artikel auch davon erzählt, dass sie einen Professor eingeladen haben. Mit anderen Studenten zusammen hat er das getan. Und zu dieser Frage eben, wie zukunftsfähig sind wir als Kirche? Und er fragte dann als erstes, wie die Zukunft des Pfarrberufs aussieht, diesen Professor. Und er sagte dann als Antwort, die Löhne der Pfarrer sind für die nächsten 50 Jahre gesichert. Das ist natürlich schön. Aber wenn man das als Zukunftsfähigkeit betrachtet, und das ist eben das, dass wir oft allzu sehr aufs Geld gucken, und das geht uns auch so, dann muss man sagen, kann eigentlich nicht sein. Und Walter Dürr sagt dann weiter, aber Christus ist entweder die Mitte oder die Kirche hat keine Zukunft. Die Zukunftsfähigkeit der Kirche liegt darin, dass Christus unsere Mitte ist. Und wir neigen uns ihm zu und dann auch einander zu und dann auch der Welt zu. Und da wollen wir auf die Anfänge schauen der Christen. Man fragt ja manchmal, lohnt sich das? Das ist ja so lange her und das ist so veraltet. Aber wenn man auf die Anfänge der Kirche schaut auf die Apostelgeschichte, dann merkt man, dass auch dort die Christen mit den gleichen Fragen zu kämpfen hatten. Auch die Frage der Zukunft. Wie fähig sind wir für die Zukunft? Denn die Probleme, die sie hatten, die gleichen uns gerade in unserer Zeit oft frappierend ähnlich. Die haben mit Dingen zu tun gehabt, die wir auch heute kennen. Und darum geht es eigentlich heute Morgen um diese Frage der Widerstandsfähigkeit. Wie gewinnen wir geistliche Widerstandsfähigkeit in solchen Umbrüchen, wie wir sie in unserer Gesellschaft erleben? Nichts ist mehr so wie vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren. Wir haben an 1972 erinnert, an die Olympischen Spiele jetzt in dieser Woche. Da war ich 10 Jahre und begeisterter Sportgucker und das war ja, ist ja eine verrückte Zeit. Wie lange ist das her? Und was ist anders geworden? Was ist anders als vor 20 Jahren? 9/11, 21 Jahre her. Was hat das die Welt verändert? Und nochmal mehr merken wir, was jetzt geschieht. Und wie gewinnen wir geistliche Widerstandskräfte? Resilienz, sagt man da auch so im Psychologenbereich. Resilienz, Widerstandskraft. Und ich glaube, wir brauchen das für unsere Seele, wir brauchen das für unser Herz, dass wir Kraft gewinnen. Und das lernen wir und sehen wir bei Paulus, bei den Aposteln, bei der Gemeinde, die damals in der Apostelgeschichte auch an diesen Weg gegangen ist und so gelernt hat. Der erste Gedanke, der mir wichtig ist, wir wollen dabei auf Apostelgeschichte 16 schauen, ist, dass wir hier leben, in Bad Nauheim und jetzt leben, 2022, hier und jetzt, wie Paulus damals. In seiner Zeit. So leben wir hier in diesem Moment und in dieser Situation. Paulus war unterwegs mit seinen Freunden und sie waren auf einer Missionsreise haben Gemeinden ja, unterstützt, sie von Jerusalem informiert, was dort passiert war. Sie haben Timotheus gewonnen und ihn mit aufgenommen ins Team. Und dann liest man nur ganz kurz über eine Zeitspanne, die aber eigentlich sehr lang ist. Sie sind eigentlich durch die ganze Türkei, wenn man das heute so sieht, durch die Türkei gereist, wollten eigentlich in den Süden, da war Ephesus und da war die großen Gemeinden Sardes, Philadelphia, so diese Gemeinden, die man aus der Offenbarung kennt. Da war eigentlich was los. Das ist so das Zentrum damals auch gewesen. Sie zogen, aber der Heilige Geist wehrte es, hieß es nur kurz. Und so zogen sie und gingen weiter und gingen weiter und gingen weiter. Und dann kommt im Vers 9 dieser Satz, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und als er die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Paulus war unterwegs mit dieser Reise, mit dieser Vision, mit dieser Mission, die sie hatten. Wir wollen Gottes Evangelium, Jesu Evangelium in diese Welt tragen. Und sein besonderer Ruf war, auch zu den Heiden gehen wir. Er hatte einen Plan und er hatte ein Team. Sie waren gemeinsam unterwegs. Er hatte Timotheus mitgenommen. Sie hatten konkrete Ziele. Sie irrten nicht einfach von Tag zu Tag. Das merkt man. Sie wollten da nach Süden, aber irgendwie ging es nicht. Und er sagt ganz bewusst, der Geist Gottes wehrte es. Er wollte diesen Weg nicht. Er leitete diese Mission, die waren mit Silas unterwegs, mit Lukas, mit Timotheus und sie wollen, dass Gottes Leute, dass seine Gemeinde wächst, dass Menschen in dieser Gesellschaft Jesus Christus kennenlernen. Er war nicht ein Einzelkämpfer, er war gemeinsam mit anderen da. Und diese innere Basis, die sie hatten, war, wir gehen dahin, wo Gott uns führt. Sie hören auf die Stimme Gottes. So kommen sie nach Troas und dort hatte er einen Traum. Weiß nicht, wie viele Entscheidungen habt ihr getroffen, weil ihr mal einen Traum hattet? Das wird wahrscheinlich eher so sein, dass ihr gelernt habt, das macht man nicht. Das ist eher so Skepsis. Das ist so Träumerei eben, ne? Aber Paulus und sein Team waren der festen Überzeugung, das ist jetzt nach dieser langen Zeit des Wartens der Ruf, worauf wir gewartet haben. Was hier so kurz und knapp in diesen paar Versen erklärt wird, das ist eigentlich immer unsere größte Herausforderung. Wir sind unterwegs, wir wollen natürlich auch diesen Weg gehen, wir wollen auch als Gemeinde diesen Weg gehen. Wir wollen als Kirche diesen Weg gehen. Kirche will nicht langweilig und verstaubt oder so sein. Wir wollen, dass Menschen das hören, was uns auch selbst begeistert. Aber dann passiert nichts. Oder es geht zurück. Und wir haben so unsere Probleme finanziell. Und wir gehen weiter, versuchen Neues. Und man denkt, es bewegt sich nichts. Es tut sich nichts. Was kann man als Gemeinde erleben, das kann man auch persönlich erleben. Und man fragt sich, was ist denn los? Ist das jetzt zu Ende? Und sie gehen weiter von einer Stadt zur nächsten und von diesen ganzen Begegnungen wird nichts erzählt. Kein Wunder, keine große Gemeindegründung und nichts, bis sie durch die ganze Türkei gereist sind und dann hat er einen Traum. Was hier so kurz erzählt wird, das ist etwas, was ganz entscheidend ist, dass wir unseren Glauben als Gemeinde und auch als persönlichen Glauben vor allen Dingen, dass wir lernen, wir hören auf das und tun das, was Gott uns sagt. Manchmal ist es verrückt wie ein Traum, aber in der Regel ist es auch ganz natürlich durch das, was wir in seinem Wort hören, was er uns eben in der Predigt zuspricht, was wir in der persönlichen Stille wahrnehmen und hören. Diese scheinbaren Umwege, die sind mühsam. Dieses scheinbare Warten und Nichtstun ist mühsam. Und genau das ist es aber, was auch hier schon zeigt, wir brauchen in dieser Zeit Ausdauer und geistliche Widerstandskraft, die nicht schnell sagt, es hat keinen Sinn, es ist vorbei, sondern die weitergeht und sagt, wir warten, bis Gott sagt. Mose hat in seinem Ringen mit Gott damals auch ganz bewusst gesagt, wir gehen nicht weiter, wenn du nicht vorangehst. Wir gehen nicht weiter, wenn du uns das nicht zeigst. Jesus selbst sagt, ich wirke, was ich den Vater tun sehe. So hat er seinen Dienst beschrieben. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Er hat das gar nicht von sich aus getan, sondern immer gewartet, wo willst du mich haben? Bei wem willst du mich haben? Was ist meine Aufgabe? Dieses Mitwirken müssen wir lernen, üben wir ein. Das ist das, was Paulus getan hat. Und sie haben es durch die ganze Türkei getan, ohne dass da viel zu sehen war. Aber sie wussten, hier und jetzt, in Troas, jetzt geht was Neues los. Tobias Teichen sagt, wir sind nicht Fürarbeiter Gottes, sondern Mitarbeiter. Und das meint er in diesem Sinne, wir arbeiten nicht für Gott. Ihr arbeitet nicht für eure Pastorin. Ihr arbeitet nicht für irgendeine übergeordnete Behörde, eine göttliche Behörde oder so. Wir sind Mitarbeiter. Und Mitarbeiter in dem Sinn, Christus ist in uns und wir in ihm. In dieser ganz engen Beziehung. Und so lebt Paulus hier und jetzt. Jeden Tag. Ob er warten muss und lange, lange warten muss, bis endlich was passiert. Bis endlich dieser Weg sich öffnet. Und dann kommt der nächste Schritt. Wir sind dann ganz da. Hier und jetzt. Nicht irgendwo in Träumereien, vorwärts, rückwärts, sondern hier und jetzt. Und dann ganz da. Sofort ist das klar. Es geht weiter. Und sie gehen über das Wasser nach Europa. Das Neue beginnt. Europa hört zum ersten Mal das Evangelium. Am Sabbat gingen wir hinaus an das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegt. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, lag in der Türkei, also schon hinter ihnen, eine Gottesfürchtige, die hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich dem Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Und es geschah, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihrem Herrn viel Gewinn ein mit ihren Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Und Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst, und er fuhr aus zur selben Stunde. Ganz da. So stellen wir uns das vor. Alles läuft nach Plan, alles easy, es geht vorwärts, endlich, die Tür hat sich aufgetan, es hat sich gelohnt zu warten, jetzt gelingt alles. Das ist der Moment, den wir lieben. Sowas ist für Pastoren der Hauptgewinn. Da kommt man in eine Stadt und man predigt und die Leute kommen zum Glauben. Das ist die Vision, darum machen wir das, das ist unser Herzensanliegen, darum sind wir nach Europa gegangen, sagen sie, das ist der erste Einsatz. Und sofort bekehrt sich eine einflussreiche Frau, eine Frau, die eine eigene Firma hat, und da steht eine Hausgemeinde, die hat Platz genug. Und dort, eigentlich recht unspektakulär, ist die erste Gemeinde in Europa, vorbereitet von Gott, offen für Jesus. Keine dramatische Bekehrung, aber eine mit vielen Auswirkungen. Nach außen hin hat sich noch nicht viel getan. Aber dann kommt diese zweite Geschichte, die so ganz anders ist, von dieser Frau, die versklavt ist. Doppelt versklavt. Zum einen innerlich wird sie von dem Wahrsagegeist, Python heißt der, so wird er angesprochen auch von Paulus, Python, das ist der Wahrsagegeist von Delphi, vielleicht schon mal so gehört, das war so eine Religion damals auch in dieser Zeit. Und sie konnte und hat war gefangen in diesen Wahrsagegeist, und das andere war, dass sie Sklavin war, gefangen von Männern, die mit ihr den Lebensunterhalt verdienten. Denen musste sie das alles abdrücken. Doppelt versklavt. Von Menschen und innerlich. Und sie stalkt Paulus, an den Apostel, und rennt ihn ständig hinterher und sagt das Wahre. Das macht sie ja da auch. Sie sagt, diese Männer sagen euch die Wahrheit über Gott. Die bringen euch das Heil in diese Stadt. Und Paulus ist so genervt, das will er nicht. Er will nicht, dass das Böse in dieser Weise spricht. Und als er es nicht mehr aushält, er ist ja nicht so, dass er das sofort macht, sondern als sie permanent hinter ihm herläuft, da dreht er sich um und spricht diesen Wahrsagegeist direkt an. Auch in diesem ganz gleichen Bewusstsein, wie er gewartet hat auf Gottes Führung, im Moment, der jetzt dran ist, dreht er sich um und sagt, du musst diese Frau verlassen im Namen Jesu. Und er verlässt, muss sie verlassen. Und das zeigt allen, die dabei stehen, wie Gott am Werk ist, wie Gott Wunder tut, wie Gott Großes tut. So wollen wir als Gemeinde wirken, dass Menschen erleben, Gott ist hier am Werk. So wollen wir unterwegs sein als Kirche. Gott ist hier am Werk. Gott wirkt, der Aufbruch geschieht, Wunder geschehen. Dafür sind wir heute Morgen aufgestanden. Und dann, am Ende des Tages, kurz nachdem dies geschieht, sitzen sie im Gefängnis. Sie sind ganz da und ganz für Gott da und ganz mit Gott da. Und dann werden sie verhaftet, geschlagen, gefesselt. Widerstandsfähigkeit wird nicht in diesen Situationen geboren, sondern sie ist das, was folgt, wenn wir aus diesem Rhythmus, den sie in dieser langen Zeit, als sie unterwegs waren, täglich doch geübt haben, nämlich mit Jesus unterwegs sein, in ihm und vor ihm zu sein. Und am Ende scheint der Feind zu siegen. Die Sklaventreiber, die treiben den Mob an und sie haben ihr Geld verloren. Die Vorsteher lassen sich von ihnen instrumentalisieren und sie machen eigentlich etwas Verbotenes. Sie schlagen Römer, sie verhaften Römer ohne Gesetz und ohne Urteil. Das war völlig daneben, das ging überhaupt nicht. Aber sie wussten das nicht. Um das Ganze zu beruhigen, wollten sie einfach diese Unruhe aus dem Weg schaffen. Sie liegen geschlagen, gefangen, bewacht im Gefängnis. Ich finde, das ist so ein Bild, wie unsere Gemeinde und Kirche oft so im Moment da ist. Wir sind geschlagen, gefangen und auch irgendwie bewacht. Wir sind wie in einem Gefängnis. Dieses Bild, keine krassen äußeren Bedrohungen wie vielleicht in China oder in Korea, Nordkorea oder so, sondern eher diese ganzen vielen inneren Zermürbungen, die uns so fesseln. Es geht nichts mehr, nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und alles scheint wie festgebunden, keine Veränderungen mehr möglich. Und die negativen Erfahrungen haben uns so niedergedrückt und haben uns solche Schläge getroffen. Wir sind müde. Und aber auch da gilt eben, Paulus und Silas sind ganz da. Und sie sind furchtlos ganz da. Das ist das, was uns eigentlich in der ganzen Geschichte verwirrt. Und das ist eigentlich der Kern auch, dessen, wo es drauf hinausläuft. Vers 23 heißt es dann, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Und als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihnen ihre Füße in den Block. Da hat man das Beste getan, was man tun kann. Man hat einen Menschen befreit, man hat ihn erlöst, hat ihn gesund gemacht und dafür wird man selber bestraft. Nichts bindet uns mehr, als wenn wir solche Ungerechtigkeit erleben. Ich weiß nicht, wie ihr umgeht, wenn ihr mit bestem Willen und guten Motivationen Dinge getan habt und ihr kriegt nur eine patzige Antwort oder es wird schlecht gemacht. Oder man lacht euch aus, wenn ihr über den Glauben sprecht und ihr meint, ihr habt es gut erklärt und der andere belächelt euch nur. Wie ungerecht, wie fatal, wie schmerzhaft ist das. Wir setzen alles ein, wir sorgen für das Gute und dann dreht man uns einen Strick draus. Wie gehst du mit sowas um? Wie hältst du das aus? Auch da spürt man diese geistliche Widerstandskraft, die die Apostel haben. Wir sagen dann schnell, ist es nicht besser, wir halten uns ein wenig bedeckt. Wir halten uns etwas ruhiger zurück. Sollen wir nicht sorgsamer mit dem umgehen, was wir haben? Was nützt es, dass wir wegen solcher Aktionen Unruhe provozieren? Das wollen wir jetzt auch nicht, oder? Diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz, das ist die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten umzugehen, mit Krisen, mit denen, was uns umwirft. Das ist die Eigenschaft, die uns in der Gemeinschaft mit Gott geschenkt wird, gerade im geistlichen Bereich. Und das braucht es für uns als Gemeinde zutiefst. Menschen, die in Christus gegründet, die Christus als die Mitte haben und darin eben auch geistlich widerstandsfähig werden. Es braucht Menschen, die Widerstände und Rückschläge und auch Wartezeiten aushalten, durchtragen, ganz da sind, furchtlos ganz bei Christus sind. Und dann kommt es an diesen Punkt zu sagen, worauf schaue ich in meinem Leben? Was ist der Blick, wo ich schaue? Schaue ich auf diese unsägliche Wartezeit? Es passiert einfach nichts. Das kann ich nicht mehr glauben, es geht vorbei. Schaue ich auf die Schwierigkeiten, auf die Ungerechtigkeiten, die eben passiert sind? Worauf richte ich mich aus? Worauf schärft dein Fokus? Das, was Paulus tun ist, in jeder Situation ist die Mitte Christus, ist der Blick auf Christus gerichtet, ist der Fokus für sein Leben bei Jesus. Und darum passiert das eben, dass er, den Text habe ich jetzt gar nicht erschienen, ich lese es euch vor, um Mitternacht, um 12 Uhr, 24 Uhr, beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Sie hatten alles gebunden, alles, was zu binden war, aber den Mund konnten sie ihnen nicht verbieten. Und plötzlich geschah ein großes Erdbeben, und sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Und als der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah, dass die Türen des Gefängnisses offen stehen, da zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Paulus und Silas richten ihren Blick auf Christus in der Zelle, in der Wartezeit, in der Ungerechtigkeit, in den Siegen, in den Dingen, die gut und super laufen. Sie richten ihren Blick auf Christus. Vielleicht haben sie sich, als sie dort saßen, so gegenseitig zugesprochen, weißt du, Silas, als Jesus gebunden am Kreuz hing, an den Füßen und Händen, fest wie wir auch, genagelt, er war wirklich verlassen. Jesus war wirklich verlassen. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er gerufen. Aber weißt du, Silas, wir sind nicht allein. Denn Jesus ist mit uns hier in der Zelle und er sitzt in dieser Ungerechtigkeit an meiner Seite und er ist meine Gerechtigkeit und er ist meine Stärke und er ist mein Lied. Als Jesus starb, da hat er uns die mächtigsten Feinde besiegt. Er kämpft für uns. Er hat damals gesiegt und Silas, er siegt auch heute. Hier und jetzt. Und wir schauen auf ihn. Komm, lass uns singen. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singe. Oder sie haben gesungen, du meine Seele singe, wenn sie ein bisschen konservativer waren. Je nachdem, was dein Herz kennt, du singst es. Diesem Gott, der so ist, der nicht fern ist in diesen Situationen. Wo ist dein Gott so wie du? Manchmal denkt man, der Lobpreis hätte die Mauern stürzen lassen. Das war es jetzt nicht. Also die haben gesungen. Und dann hat Gott was getan. Aber nicht, weil sie gesungen haben. Man könnte ja meinen, wir müssen mehr singen und dann stürzen mehr Mauern in unserem Leben ein. Nein, wir müssen Christus in die Mitte rücken. Und dann singen wir und wir singen, um ihn in unsere Mitte zu rücken. Und dann brechen Mauern ein. Und dann tut Gott Wunder. Und dann bringt er manches in Unordnung, was wir vielleicht gar nicht wollten. Aber er will heil machen und bringt uns auf den neuen Weg. Ich möchte sagen, wie macht Gott das? Und ich denke, diesen größeren Plan, den müssen wir immer wieder neu lernen. Wie gewinnen wir Widerstandskraft? wir haben Paulus, wie hat Paulus das gemacht? Und sie hatten damals ja vor allen Dingen das Gebetbuch der Bibel, den Psalmen. Und wir haben den Psalm 42 gehört und ich möchte mal so an einigen Versen das so ein bisschen deutlich machen. Da wird nämlich beschrieben, wie auch die Psalmen immer wieder diesen Weg beschreiben, innerlich Kraft, Widerstandskraft zu gewinnen. In diesem Psalm, denke ich, den haben die beiden auch gebetet und gelebt. Ihnen war diese Sehnsucht immer zu eigen. Ich will deine Nähe, Jesus, suchen. Ich habe diese starke Sehnsucht und ich weiß, du füllst diese Sehnsucht aus. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Und sie haben diese Sehnsucht und diese Gewissheit, vor deinem Angesicht ist meine Rettung. Wir haben mal vor ein paar Wochen bei einem Teamtreffen mal so eine Übung gemacht. Wie ist es, wenn man sich mal eine Minute lang ins Gesicht schaut? Also könnt ihr euch jetzt mal zuwenden, wenn der Nachbar, ihr seid ein bisschen weit auseinander. Schaut euch mal, macht mal diese Übung zu Hause vielleicht so. Schaut euch mal eine Minute nur an. Nicht mit diesem Gedanken, wer lacht zuerst oder so, sondern einfach anschauen, den anderen. Wenn man sich gut kennt, ist das schön. Meine Frau sagt immer, wenn ich dich sehe, muss ich dich küssen. Das ist vertraut, da kennt man den anderen. Aber wenn man dann jemanden anschauen muss, den man gar nicht kennt oder den man nicht leiden mag, da hat man keinen Bock drauf, ne? Da will man nicht. Da guckt man weg, da guckt man nach unten. Das ist ja gar nicht so einfach, das Angesicht anzuschauen. Und wie macht man das, wenn man den gar nicht sieht? Gottes Angesicht ist ja nicht sichtbar, wie ich jetzt das Gesicht meiner Frau sehe. Sie suchen täglich das Angesicht Gottes. Was ist das? Wie geht das? Was empfindest du, wenn du Gott anschaust, wenn wir Gottes Angesicht anschauen? Wen habe ich denn da vor Augen? Was sehe ich denn da? Wenn ich Jesus anschaue, dann sehe ich sehr viel Vertrautes. Dann sehe ich einen Gott, der sagt, ich bin gut, meine Güte hat täglich kein Ende. Dann schaue ich das an, was mich eigentlich zuerst in Liebe, immer in Liebe anschaut. Wenn ich Jesus anschaue, schaut mich jemand zurück an, der mich liebt. Und wir kennen den Unterschied, wenn jemand kritisch guckt oder liebevoll. Wenn jemand unbarmherzig oder gnädig guckt. Und Gott und Jesus schaut mich immer mit Liebe an. Und darum sagt Paulus, ich sehne mich so nach dir, dass ich dein Angesicht sehne. Ich brauche jetzt jemanden, der mich gnädig anguckt. Ich will nicht mehr in diesem Chaos ohne diesen Blick bleiben. Wenn ich Gottes Angesicht anschaue, dann sehe ich auch sehr, sehr viel Schönheit, sehr viel Herrlichkeit, Wunderbares, Glänzendes. Du hast ein Herz aus reinem Gold. Das ist so ein Lied, was wir immer wieder mal singen. Und diese Zeile, das bewegt mich in den letzten Wochen immer wieder, dieses Herz Gottes, das ist kaum zu beschreiben. Gold ist da nur so ein für uns schönes Bild, aber es ist ja unfassbar reich, unfassbar schön. Und ich will an diesem Herz sein und nicht an dem Herz voller Sorgen, an dem Herz voller Ungerechtigkeit oder an dem Herz, das mich zerreißt. Wen schaue ich an? Die Quelle des Lebens, die Kraft und Weisheit und noch vieles andere. Da könnte man eine ganze Fülle ausmachen. Wir schauen Gottes Angesicht an. Das ist etwas, was in uns geschieht. Wir schauen mit den Augen unseres Inneren. Wir schauen mit den Herzen. Und sie sagen, dort finden wir Rettung. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft von seinem Angesicht. Rettung kommt von Gottes Angesicht, kommt aus dieser engen, vertrauten Gemeinschaft. Das war das, was täglich geübt wurde in der langen Wartezeit, in dem Dienst, der so super läuft und jetzt in diesen schwierigen Momenten, als sie im Gefängnis sitzen. Vers 9, dann am Tag sendet der Herr seine Güte und er tut Wunder und er macht eine Frau frei. Und in der Nacht singe ich ihm und er singt mir sein Lied und ich bete zu Gott meines Lebens. Und dann bricht ein Erdbeben auf. Weil das täglich geschieht, tun sie es eben auch jetzt. Sie loben Gott mit Liedern, sie beten ihn an, denn Gott ist nicht anders, nicht in unseren Krankheiten und nicht in unseren Erfolgen, nicht in unserem Urlaubsten und auch nicht da, wo wir im Krankenhaus liegen müssen. Gott ist immer der Gleiche. Und auch das, was er in uns wirkt, bleibt gleich. Suchen wir ihn und er wird sich finden lassen. Eben der Lobpreis hat nicht die Erde in Bewegung gesetzt, sondern Gott selber. Aber aus dieser Gemeinschaft heraus kommt für Paulus und Silas das nicht völlig aus dem Nichts. Denn sie wissen, Gott wirkt. Sie schreiben es ihm nicht vor, aber sie erwarten es immer wieder. Und so erfahren sie, wie Gott Befreiung schenkt, vom Angesicht Gottes her, aus seiner Nähe, aus seiner Gemeinschaft. Wir erleben die Nähe zu Jesus, denke ich, ganz unterschiedlich. Wir sind unterschiedliche Menschen und auch unser Glaube ist ganz unterschiedlich. Das ist nicht so wie bei Paulus und wie bei mir oder wie. Jeder hat da so seine Wege und seine Erfahrungen. Wir sind als ganze Person mit hineingenommen, nicht allein mit unserem Denken. Das ist ganz wichtig, sondern aber ganz genauso wichtig sind die Emotionen und das, was wir erlebt haben und auch die körperliche Erfahrung, dass wir still werden können, dass wir das mit als ganze Person erleben vor dem Angesicht Gottes. Und dann kommt aus diesem heraus die Rettung für die Feinde, eine spektakuläre Rettung. Gott schafft Gerechtigkeit, Gott schafft Freiheit, die Fesseln fallen ab, die Türen öffnen sich. Scheint genau das Wunder zu sein, was jetzt gebraucht wird. Die haben uns veräppelt und Gott hat uns jetzt wieder Gerechtigkeit geschenkt. Die müssen bestraft werden und wir haben Gerechtigkeit. Aber das, diese Geschichte, diese Erfahrung ist ein Beispiel, dass Gott nicht allein in guten Zeiten wirkt, sondern selbst im Bösen das Gute herausbringt. Das Beste ist nicht die Freiheit der Apostel, sondern das Beste ist, dass der Mann, der dieses Gefängnis leitet, zum Glauben an Jesus kommt, dass er Freiheit erlebt. Und dafür hat Paulus und Silas, haben die im Kopf oder im Herz. Und deswegen rennen die nicht weg, weil die genau wissen, wenn wir jetzt alle weggehen, wird der Mann sterben. Ohne Christus. Das ist ein Todesurteil. Ihnen war nicht ihre eigene Gerechtigkeit das teuerste Gut, sondern dieser größere Plan. Sie bezeugen Jesus und der Mann erkennt ihn und er wird frei davon. Freiheit, die aus dem Leben im Angesicht Gottes kommt. Du deckst den Tisch im Angesicht der Feinde. Im finstern Tal fürchte ich kein Unglück. Du bist mein Stecken und Stab. Vieles von dem Psalm wird immer wieder da aufgeführt. Und so ist das, denke ich, immer wieder auch ein Beispiel dafür, wie die ganz verschiedenen Krisen, die unser Leben auch ausmachen, etwas mit dem zu tun haben, was Gott auch tun will, was Gott vorhat. Selbst im Bösen kann er das, was Gott und was der Teufel Böses vorhat, noch zum Guten eben auch wenden. Als Jesus starb, da kam auch ein Erdbeben. Und dann brachen die Gräber auf. Aber das Erstaunlichste an diesem Erdbeben damals in Jerusalem, an dem Tag, als Jesus starb, war, dass im Tempel der Vorhang zerriss. Dieser Vorhang zwischen Allerheiligsten und dem anderen Teil des Tempels, der immer zu war, den niemand überwinden durfte. Der Weg zu Gott, der Weg vor sein Angesicht, der Weg zur Rettung, der ist nicht mehr verborgen, sondern der ist durch dieses Erdbeben damals am Kreuz freigemacht worden. Wir müssen nicht darum ringen, Gottes Angesicht zu suchen, sondern er lässt sich finden. Er hat sich finden lassen in Christus. Geistliche Widerstandsfähigkeit, die ergibt sich nicht von selbst, weil wir viel wissen über Gott, weil wir die Geschichte gut kennen oder weil wir schon immer dabei sind und weil wir schon lange in der Gemeinde sind. Weil wir viele Erfahrungen gemacht haben, die wächst und er wächst vom Angesicht Gottes her, aus dieser Gemeinschaft. Und das dürfen wir nicht verkürzen, sondern müssen es immer wieder neu üben und lernen, in jeder Situation, in jedem Zeitalter, in dem wir in unserem Leben sind, als junger Mensch, als alter Mensch, das ist ganz unterschiedlich, aber da dran zu bleiben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du so eine Wartezeit hast, wo man denkt, Gott tut gar nichts, es muss doch mal was passieren. Bist du unruhig, wie das weitergeht? Suche sein Angesicht, bleib dran, halt dich an Christus, er ist die Mitte. Erlebst du vielleicht einen Aufbruch, einen Neuanfang und es ist super, alles geht voran? Bleib dran an seinem Angesicht, such ihn auch jetzt, mitten in all den Aufgaben und Dingen. Gottes Geist umgibt dich. Steckst du vielleicht in Widerständen? Das Wasser steckt dir bis zum Hals. Du bist voll mit dem, was Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit ausmacht. Bleib an ihm. Such sein Angesicht. Wenn du gefesselt bist, such sein Angesicht. Und warte auf das, was da im Vers 6 steht. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das ist ein Geist, das ist ja kein Gebet, das ist ja ein Selbstgespräch, ein geistliches Selbstgespräch. Ich spreche mit meiner Seele. So steht es im Psalm 42. Was betrübst du dich? Warum bist du so unruhig? Und dann sage ich mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Von seinem Angesicht. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Darauf dürfen wir hoffen. Und das ist das, was uns zukunftsfähig macht, weil der ewige Gott uns gegenübersteht. Und das ist das, was uns als Gemeinde zukunftsfähig macht, weil der ewige Gott uns in dieser Weise begegnet. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Das wollen wir jetzt auch miteinander singen. Das ist der Ort, an dem diese Dinge wachsen.